Hallo liebe Hörerinnen und Hörer,
Pflaster Nummer 18, diesmal habe ich es richtig, ihr nicht, am 25. Am 25.04.2013, am Tag-Meeting des Erscheinens von Ubuntu 13.04.
Wirklich?
Ja. Hallo lieber Christian.
Hallo Stefan. Ja, was wird's heute? Ich möchte über die Idee von der Rolle von Narrativen sprechen und speziell von dem Begriff narratives Wissen.
Und den Begriff gibt es wahrscheinlich bei einem bestimmten Theoretiker als erstes und ich nehme an, so wie ich dich kenne.
Ich weiß es ganz ehrlich nicht, wo das als erstes auftaucht, aber ich beziehe mich jetzt auf ein Paper, das ich gefunden habe, und das ist von der Sarah Worth, die ist in der Furman Universität, ich weiß es nicht genau, welcher Staat in Amerika, aber die hat ein Paper geschrieben über Narrative Knowledge und hat mal versucht, erstens den Begriff, was ist Narrativ, versucht zu erklären und dann ein bisschen gegenüberzustellen, dass es sowas gibt wie ein argumentatives Nachdenken oder Reasoning und ein narratives Reasoning. Und dass die unterschiedliche Eigenschaften haben, aber dass man vielleicht Narrativen doch auch sowas ähnliches wie ein, dass in Narrativen sowas ähnliches wie ein Wissen verkörpert wird.
Wo Wissen. Sowas ähnliches und verkörpert sind jetzt die zwei.
Das habe ich jetzt erfunden.
So. Okay.
Aber der Punkt ist halt, in dem Moment, wo ich von narrativem Wissen spreche, ist es ja auch sozusagen, das kann die Grundlage von etwas sein, es kann vermehrt werden, man kann drüber reden, man kann die Qualität irgendwie prüfen und man kann auch sowas ähnliches wie eine, sowas wie gute Narrative und schlechte Narrative vielleicht irgendwie qualifizieren damit.
Frage. Geht es bei narrativem Wissen um das, was wir hatten, noch bevor wir Schrift hatten als Menschheit, nämlich ein Narrativ, ein Textfluss, ein Handlungsfluss als Vehikel für kulturelles Gedächtnis? Also welche Erzählung eignet sich besonders gut dazu, viele Dreierfiguren einzubauen, die sich ihrerseits gut dazu eignen, Merksätze zu verankern, die wichtig in der Ausbildung von Jugendlichen sind? Oder geht es um was anderes? Geht es um ethische Fragen zum Beispiel?
Der Punkt ist, ethische Fragen in Erzählungen, die sind eigentlich immer wieder besprochen worden. Also Sarah Worth zitiert da eine andere Philosophin, die sich viel über die Ethik in Narrative unterhalten hat und sozusagen, dass gute Literatur nützlich wäre, die Moral zu verfestigen. Aber das ist eigentlich nicht das, was hier jetzt wirklich gemeint ist, sondern es geht tatsächlich darum, der eine Ansatz ist auf jeden Fall pädagogisch, ja, sozusagen, dass Gutes erzählen können und sich vielen Erzählungen aussetzen, die Vorstellungskraft verbessert und eben nicht mit dem Anspruch, was wirklich ist oder was Fakten sind, sondern mehr so Dinge, so wie etwas sein könnte oder hätte sein können. Und mehr so die Erzählung, die sich ja wenig drum kümmert, was die Ursache war, sondern mehr so, was eine mögliche Erklärung ist, dass etwas passiert ist.
Also den Unterschied zwischen Ursache und Erklärung, den macht diese Dame.
Ich glaube, kommt vor. Ja. Also ich meine, sozusagen, Ursache wäre sozusagen ein zwingend notwendiges, logisches Folgerung. Ne? Und eine Erklärung ist einfach nur, das, was jetzt passiert ist, wird klar aus dem, was vorher passiert ist, aber nicht so, dass es tatsächlich ein notwendiger Zusammenhang ist. Einfach nur so eine Erklärung. Ja. Ja.
Wer laut dieser Autorin erzählt? Also um welche Kategorie von Erzählungen geht's? Spricht sie in einem wissenschaftlichen Kontext? Spricht sie von der Rolle der Erzählungen in der Gesellschaft? Spricht sie als Literaturwissenschaftlerin und Hollywood-Afficionada? Oder spricht sie als Pädagogin?
Also alles, was du gesagt hast. Also man kann klar einen pädagogischen Impuls rauslesen, man kann klar eine Literatur, also die Rolle der Literatur zu hinterfragen herauslesen, aber eben auch andere Erzählformen wie eben Filme, Computerspiele.
Und worauf will sie hinaus? Sie will darauf hinaus, dass es ein narratives Wissen gibt. Aber ich fasse zusammen und frage blöd. Ich habe das nicht gelesen. Verstehe ich das richtig? Sie spricht von Wissen und sagt, hier ist erstens das Faktenwissen und dass ich sozusagen in Tabellen...
Eigentlich gar nicht so sehr das Faktenwissen, sondern das Reasoning, also das argumentative Reasoning, oder wie heißt das auf Deutsch?
Ja, Reasoning? Das argumentative Nachdenken.
Das argumentative Nachdenken und das erzählerische Nachdenken.
Ist das der Unterschied, ist das ein hübscher Weg, den Unterschied zwischen deduktiv und induktiv zu bezeichnen? Oder fällt deduktiv und induktiv beides noch unter Reasoning?
Ja.
Okay. Und das heißt, es gibt auf der einen Seite Reasoning und auf der anderen Seite gibt es etwas, das nicht Reasoning ist, sondern Erzählen.
Erzählerisches Reasoning. Reasoning ist wahrscheinlich bei ihr tatsächlich so etwas Ähnliches wie Nachdenken. Und argumentatives Nachdenken oder sagen, Vernunft benutzen, argumentative Vernunft benutzen, ist das eine.
Und sie macht diesen Unterschied und glaubt, es ist notwendig, ein Buch drüber zu schreiben, weil sie sagt...
Es ist kein Buch, es ist ein Paper.
Und das ist ein Paper, das welche These versucht zu belegen?
Im Grunde, dass das argumentative, also das erzählerische Wissen unterschätzt wird in seiner Rolle und dass es also einerseits in der Bildung eine große Rolle haben könnte, aber andererseits vielleicht auch tatsächlich viel sozusagen einen Wert hat als Wissen.
Sie versucht
einen unterschätzten Wert als Wissen.
Sie spricht also zur Akademia und sagt, liebes Akademia, ihr habt einen Modus des Wissens die letzten paar Jahrzehnte sträflich vernachlässigt.
Was so. In der Art, ja.
Gut. Und sie versucht nicht nur zu sagen, das gibt es, sondern sie versucht dann auch gleich irgendwelche Ordnungen und Muster dieses narrativen Erzählens darzulegen, oder tut sie das noch nicht?
Nein, also das bisschen schon, die Muster, also einfach was eine Erzählung ausmacht, im Gegensatz zu zum Argument. Aber, also jetzt da nicht weiter jetzt sozusagen, welche Muster vorkommen und was gängig ist. Was natürlich auch vorkommt, ist, dass halt Narrative besonders geeignet sind, sozusagen eine Bedeutung zu erzeugen von Wörtern und von
Bedeutung, nicht im Sinne von,
weil man eben Erzählungsstrukturen sehr gut kennt und deswegen sind Erzählungen auch effizient und...
Also das ist jetzt die mnemotechnische Struktur,
genau,
was ich vorhin gemeint habe, was es schon gegeben hat vor der Schrift.
Ja.
Das Beispiel mit den Dreierfiguren, das ich vorhin genannt habe, ist übrigens die walisischen Sagen, die von allem drei haben wollten. Die drei traurigsten Niederlagen, die drei besten Schuhmacher, die drei wichtigsten Könige und so.
Okay.
Und das war eine Methode, wie baue ich möglichst viele solche Dreierreihen in meine Erzählungen ein. Und dann können die Kinder und Jugendlichen, die diese Geschichten erzählt kriegen, bis sie 20 sind, die Geschichte des Volkes auswendig.
Ja.
So nebenbei.
Die Frage, also die wesentliche Frage, die eigentlich die Grundmotivation ist, wir mögen Geschichten. Wir verbringen wahnsinnig viel Zeit mit Geschichten und doch gibt es zum Teil den Eindruck, dass das sowas Ähnliches wie Zerstreuung wäre. Sowas wie unproduktive Zerstreuung.
Aber
das ist eben sozusagen da ist eben die Frage, wie kann man das auch noch anders sehen?
Ich bin der Meinung, dass ich dem nicht zustimmen muss, dass Geschichten unproduktive Zerstreuung sind. Und aber trotzdem finden kann, dass das ein bisschen vergaloppiert ist, dem Narrativ zu diesen Ehren verhelfen zu wollen. Ich weiß ja noch nicht genau, was sie damit will, mit dem Narrativ, mit dem Wissensnarrativ.
Gar nicht so sehr viel, aber mir wird es gerade interessieren, was dein
wie es mir vorkommt, ja?
Genau.
Ich sag zuerst, wie mir das ganze wirklich vorkommt. Ja. Was mir vorkommt, dass dadurch passiert ist, und das ist lustigerweise natürlich selber ein Narrativ, das ist mir wohl bewusst, ist Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hatten wir einen ziemlich aufgeblähten Theorieapparat mit 20.000 verschiedenen, also grob geschätzt 20.000 verschiedenen Arten, Wahrheitswerte nur argumentativ festzulegen, nur theoretisch festzulegen, ohne auf die Empirie zurückzugreifen. Und irgendwann im Laufe des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts kommen die großen Erfolge der Physik und dann später der Informationstheorie daher und der Biologie. Die anderen Disziplinen, auch die Geisteswissenschaftlichen, wollen sich dem anpassen, wollen da mitspielen, schmeißen ganz viel von diesem theoretischen Ballast, als der er dann erlebt wird, zu diesem Zeitpunkt beim Fenster hinaus. Kein angehender Germanist oder Philosoph kann mehr einigermaßen sauber dialektisch argumentieren, beispielsweise. Oder Rechtswissenschaftler, die mir nicht erklären können, was post hoc ergo propter hoc ist, oder so. Beispielsweise. Mhm. Das fällt alles beim Fenster hinaus. Jetzt geht es nicht darum, dass jede einzelne von diesen Denkfiguren und Denkmodellen notwendigerweise richtig gewesen wäre. Aber es war ein Vorrat an bekannten Methoden, Dinge zu analysieren, über Dinge nachzudenken. Okay, hier gibt es den Denkschritt. Den Denkschritt hat vor 300 Jahren schon X gemacht und so. Ja? Und das ist alles beim Fenster rausgeflogen, weil wir haben, hurra, wir haben die Empirie. Die Physik macht es uns vor. Von Niels Bohr lernen heißt siegen lernen. Ich bin voll dafür, dass die Empirie sich durchgesetzt hat, ja? Aber dieses Phänomen, dass man da eben argumentatives Werkzeug beim Fenster rausgeschmissen hat und dann ist relativ wenig übrig geblieben. Und das, was übrig geblieben ist, das ist auch immer weiter verkümmert. Und jetzt stehen die Erbinnen und Erben dieser siegreichen Naturwissenschaften an einem Punkt, wo ganz Akademia nach dem Modell der praktischen Physik vor 100 Jahren organisiert ist, oder sagt man praktische Physik?
Das, warum nicht?
Ja, okay, egal. Wo halt ganz Akademia nach diesem Modell organisiert ist, zuerst die Zahlen und dann ein bisschen Geschichte. Ganz ja. Akademie ist so organisiert und jetzt kommen sie drauf, okay, es wäre irgendwie interessant, wenn man mit den Zahlen mehr macht als hinschreiben, schaut, wir haben da Zahlen. Und auf die Denkmodelle von vor mehr als 100 Jahren zurückzugreifen, verbietet sich, weil die sind alle beim Fenster rausgeflogen und haben mit dem, was aktuell passiert, nichts mehr zu tun. Und deswegen muss dann jemand daherkommen und sagen, Narrativstrukturen, Erzählstrukturen als Organisationsprinzip. Nichts dagegen einzuwenden, dass das wer probiert, aber Christian, ich arbeite mit Erzählstrukturen. Glaubst du mir, das ist kein vertrauenswürdiges Material.
Ja.
Die Art und Weise, wie eine Geschichte funktioniert,
Geschichten
ist mitunter billig.
Ja, und also die Geschichtenkriterien müssen sich eben überhaupt nicht mit so...
Und das ist
Kriterium der Fakten oder der sozusagen Belegbarkeit auseinandersetzen oder Wahrheit, wie man es in manchen Zusammenhängen auch nennen mag, sondern mehr mit so Fragen wie Glaubwürdigkeit und
ist Glaubwürdigkeit nicht just das? Ich kann dir glauben, dass das, was du sagst, Sache ist.
Ja.
Und das, was Sache ist, das ist dadurch definiert, dass es so ist und nicht so ist. Und wenn du also sagst,
nein, klar, Fiction kann glaubwürdig oder nicht glaubwürdig sein.
Fiction funktioniert über wenig Suspension of Disbelief und nicht über Glaubwürdigkeit. Glaubwürdig?
Nein, es gibt schon Fiction, die ist einfach, also die, so, die hat zum Beispiel da beim Lesen, da, also es ist wirklich ein erfundener Zusammenhang, aber beim Lesen schleicht sich das Gefühl ein, das ist nicht glaubwürdig in dem Sinn, dass die Motivation der Figuren nicht nachvollziehbar ist, dass die Handlungsanregungen absurd, willkürlich passieren.
Du hebst, und so weiter. Du hebst deine Willing Suspension of Disbelief, du nimmst die wieder zurück.
Was ist Willing Suspension of Disbelief?
Das ist der Moment, ohne den kein Werk der Fiktion und schon gar kein Werk der Genrefiktion funktionieren würde. Nein, Menschen bluten nicht in Wirklichkeit so, wie sie bei Tarantino bluten. Aber weil wir in einem Tarantino-Film
sind. So freiwilliges Aufgeben des
Unglaubens.
Des Unglaubens.
Nein, ja. Es gibt keine Hexen und es gibt keine Zauberer, aber innerhalb von diesem oder jenem Märchenfilm glauben wir daran.
Ja.
Und dieses Moment wird dann in Frage gestellt, wenn ein Werk sich selbst widerspricht. Also wenn ich auf Seite... Wenn
ja, nicht nur.
Ja, schon, aber das ist,
aber
das
schon,
ist
ja,
ein
auch,
zentrales
ja.
Ding. Wenn zum Beispiel wir im ersten Akt einer Star Trek-Folge erfahren, dass es wichtig ist und ein Problem darstellt, dass man nicht durchs Schild durchbeamen kann, durchs Schutzschild durchbeamen kann, und im dritten Akt wird dann nebenbei durchs Schild durchgebeamt oder so, dann denke ich mir im dritten Akt, hey, was soll das? Das ist die...
Ja, aber das heißt, das
Willing Suspension of Disbelief. Und das Gleiche kann eben auch schleichend passieren, zum Beispiel auf der Ebene der Motive der Personen. Und das Gleiche kann aber auch noch, dann passieren, wenn auf der inhaltlichen, auf der mechanischen Ebene, wenn du so willst, alles passt und wenn dir nur irgendwas unrund vorkommt. Ja? Und dieses Irgendwas, das hat dann damit zu tun, an welchen Formen, an welchen Büchern, an welchen Zeitungen, an welchen Traditionen bist du geschult, welche sind deine Bedürfnisse. Und über all diese Dinge könnte man eben außerhalb der narrativen Matrix ohne Narration auch reden. Man könnte alles das in einem philosophischen, in einem soziologischen Rahmen beschreiben und dann über Narrative sprechen und nicht andersherum, was ich eben für gefährlich halte, Narrative benutzen, um Wissenszusammenhänge zu organisieren, wie mir die Autorin vorzuschlagen scheint.
Ja.
Oder verstehe ich noch immer falsch, was sie eigentlich will?
Also das ist jetzt der, da muss man jetzt ein bisschen trennen, was die Autorin will und was ich will.
Ja, aber schon gewusst, da kommt so. Also ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es geahnt.
Also, warum mich das überhaupt interessiert, ist die Erfahrung, dass eben faktenbasiertes Wissen nur einen sehr kleinen Teil der Entscheidungen, die Menschen treffen, zugrunde liegt.
Hat das dem... Okay.
Also wenn man sich... Also ich habe zwar das noch nicht versucht, hier müssen Zahlen zu fassen, aber ich habe sozusagen ein starkes Gefühl, wenn ich abzähle Einzelentscheidungen, die ein Mensch trifft, sind die allerwenigsten auf nüchterner Evidenz, sozusagen objektivierter Evidenz basierend. Das sind sie einfach nicht. Und insbesondere solche Entscheidungen, die wir als Wertentscheidungen oder als Gefühlsentscheidungen oder als intuitive Entscheidungen beschreiben würden. Und die andere Sache ist eben auch die, dass selbst dort, wo die Leute sich sehr anstrengen, also vernünftig zu arbeiten und Argumente zu finden, eine mangelnde Wissenslage oder ein großes Unwissen ganz oft einfach sozusagen einen dominanten Narrativ einfach generieren, der dann sozusagen die Realität wirkt.
Entschuldige, aber ich glaube, das ist jetzt ein Punkt 2. Da wollte ich dann auch hin. Aber du hast jetzt da... du hast meint... Und ich glaube, auf das sollte man sich vielleicht kurz konzentrieren. Auf das sollten wir uns kurz konzentrieren. Ich wünsche uns das sich. ganz wenige von den Entscheidungen des Menschen werden getroffen aufgrund von Fakten, Evidenz und Empirie. Ja, das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Die Denkmethoden, die wir haben, die Faktenverarbeitungsmethoden, die wir haben, sind immer weniger geworden, weil wir uns ausschließlich am Paradigma der Empirie orientieren, womit ich nicht das Paradigma der Empirie in Frage gestellt haben will. Ich finde, es ist das Rockendste, das wir bis jetzt haben. Ja? Aber.
Sehe ich genauso.
Aber es hat eben dieses Phänomen produziert, dass wir Methoden des Umgangs mit Wissen beim Fenster rausgeschmissen haben. Und ich meine jetzt bitte nicht irgendwie Paracelsusches Geschwärme, sondern ich meine jetzt die verschiedenen Logikmodelle seit Descartes oder so. Die liegen nicht mehr unmittelbar rum. Und wovon ich...
Ich weiß es nicht, welche Logikmodelle du dich zum Beispiel beziehen könntest. Weil es gibt nicht so viele Logikmodelle überhaupt.
Naja,
Und außerdem sind das keine Modelle, sondern mehr Sprachen, in denen man Logik ausdrückt.
Die im Einzelnen verschiedene Geschichten haben und verschiedene Wörter verwenden.
Ja.
Und dann, wo die verschiedenen Nuancen große Auswirkungen darin haben, wofür das benutzt wird. Aber da wollte ich jetzt nicht hin. Wo ich hin wollte war, natürlich sind nur ganz wenige Entscheidungen des Menschen faktenbasiert. Ja? Und der Großteil der Entscheidungen des Menschen ist nicht faktenbasiert, im Einzelnen. Ja? Aber auch die Entscheidungen, die nicht fakten- und evidenzbasiert sind, sind von außen mittels Fakten und Evidenz und Empirie beschreibbar.
Theoretisch, ja.
Nein, nicht nur theoretisch.
Praktisch ist, wenn die Zeit und die Ressourcen nicht da sind, ist es praktisch nicht möglich.
Ja, aber es ist auch nicht wichtig. Also ich brauche keine Erklärung, warum ich heute lieber das Blutorangenjoghurt als das Stracciatella-Joghurt gekauft habe. Das ist wurscht.
Ja.
Also es ist genau nicht wurscht innerhalb der narrativen Matrix. Aber es ist innerhalb der Denkmatrix, der Reasoning-Matrix genau blunzen.
Nein, das ist nicht. Das kann, also man kann immer eine vernünftige Fragestellung stellen.
Ja, wenn ich jetzt zufällig eine Lebensmittelunverträglichkeit auf Blutorange hätte.
Naja, du kannst dich auch sofort über die Wirksamkeit von Werbung unterhalten und was weiß ich nicht.
Ja, aber tatsächlich, ja, stimmt natürlich. Aber da sind wir schon dabei. Wir können über diese Dinge reden mit Hilfe von empirischen Dingen. Aber.
Ja,
du verstehst, was daran, das narrative Ding ist kein Wissen. Das ist das, worum es mir geht. Das narrative Ding sagt was über die Struktur von unserem Gehirnkastel aus und über die Struktur von uns als haarloser Affe, der von den Bäumen so halbwegs herunten ist, also über unser phylogenetisches Erbe. Jetzt in kleineren Wörtern über die Entwicklungsgeschichte, die noch in uns drinnen steckt. Darüber sagt das was aus, wie Geschichten immer organisiert sind. Ich kenne Leute, die jetzt sagen würden, ui, der Schmitzer behauptet hier eine anthropologische Konstante, mit der kommen wir nicht weiter. An diese, meine lieben Freundinnen und Freunde aus dem Kreis der Zeitschrift Perspektive, www.perspektive.at, sei gesagt, ja, ich behaupte eine anthropologische Konstante, aber nicht, weil ich glaube, man kommt mit ihr weiter, sondern weil ich glaube, dass man eben an dieser Stelle sagen muss, das ist eine. Da kommt man nicht weiter. So, und jetzt zurück. Das ist, was Narration tut.
Ja.
Und Narrativ sagt uns nichts darüber aus, wie wahr oder unwahr irgendwas ist. Nein. Da müssen wir schon zur Logik gehen.
Klar. Nein,
und Wertentscheidungen, so. Es ist keine gute, mir geht es nur darum, dass es keine gute Idee ist, bei Wertvorstellungsmodellen auf das Narrativ als Modell zurückzugreifen. Das gefällt mir nicht.
Nein, sagen wir so. Meine Perspektive ist ja mehr diese. Also, eigentlich geht es um die Frage, wie gehen wir mit Politik um? Weil.
Das kommt jetzt aber aus dem Nichts.
Ja, also das ist sozusagen eine interessante Perspektive dazu. Politik hat sehr oft die Aufgabe, vielleicht auch mehrere begründete Argumente gegeneinander abzuwägen, welche jetzt wichtiger sind aufgrund von knapper Ressourcen. Das heißt, Politik muss sehr oft Wertentscheidungen treffen.
Na, das ist die Aufgabe der Volkswirte.
Das ist die Aufgabe der was?
Volkswirte.
Der Volkswirte.
Das Ding mit den knappen Ressourcen und Allokationsentscheidungen und so, das ist der Job von den Volkswirten. Die Politiker machen vielleicht auch das, aber die Politiker haben, die Polis ist zunächst einmal darüber definiert, dass es ein Raum ist, in dem gemeinsame Gesetze gelten. Und Gesetze können sich mit Allokation beschäftigen, müssen aber nicht. Sie können sich auch mit Strafrecht zum Beispiel beschäftigen. Ja, wurscht.
Glaube ich nicht. Also das ist tatsächlich sozusagen die Bewertung ist tatsächlich eine große Aufgabe, die sozusagen der Unsicherheitsakzeption, die Politik tatsächlich machen muss, aufgrund von mangelnder Informationslage schlicht und einfach. Weil es halt...
Also Information ist eine Ressource, klar, entschuldige.
Es ist halt irgendwie... Also... Sie sind auf einer logischen Ebene nicht viel besser als willkürliche Entscheidungen, aber vielleicht welche, die die Mehrheit mittragen kann oder welche, die begründete Werte hinter sich haben oder sowas wie eine, was weiß ich, politische Identität oder ein Verständnis einer Realität, in der wir leben. Und die ist dort, wo es geht, evidenzbasiert, aber nicht überall.
Das, wovon du redest, ist, Vernunft bringt aus sich selbst heraus kein Telos zusammen. Ziel.
Kein Ziel. Das will ich nicht sagen, nein. Der Punkt, was ich eigentlich sagen will, ist, wenn wir neue politische Impulse beobachten,
ja?
Beobachten wir ein starkes Ungerechtigkeitsempfinden. Oder was auch immer, also wenn man mit den Leuten spricht, sozusagen, was motiviert sie, politisch zu sein? Also es gibt meistens irgendwelche so und es gibt oft sehr wenig Theorie, manchmal und aber was mich wundert die ganze Zeit ist immer, dass was oft erstaunlich sophisticated und subtil ist, sind die Zeichensprachen, wo sich Gemeinschaften finden, die glauben, sie wären jetzt eine politische Identität.
Du, mit Verlaub, du sprichst jetzt gerade nicht davon, wie es auf der Welt ist und wie die Dinge überhaupt sind, sondern du sprichst jetzt gerade von den spezifischen Problemen jener politischen Bewegung, der du dich zufällig nahe fühlst, wenn ich das so sagen
nicht
darf.
Nicht nur.
Also mir fällt jetzt sonst keine ein, auf die das zutreffen würde. Das ist jetzt für mich sehr genau wie das geklungen, was ich über die Piraten gesagt hätte. Oder über Piraten oder Neos oder all diese Leute, die glauben, Liberalismus kann man ernst nehmen.
Ja.
Das klingt genauso. Aber eben, das ist nicht das Problem, dass andere Massenbewegungen anderswo auf der Welt haben. Da geht es konkret um, keine Ahnung, beim arabischen Frühling, bei den dortigen Fraktionsgründungen und Fraktionsfindungen ist es um ganz konkrete Fragen gegangen. Bei den dortigen Bündnispolitiken ist es um ganz konkrete Ziele gegangen.
Ist das?
Ja, sicher. Das wird sich dann schon
das,
alles...
Die Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen, ist das ein konkretes Ziel?
Nein.
Das Stürzen?
Naja, ich meine, wenn die herrschenden Verhältnisse eben so sind, dass sie einer bestimmten Gruppe keine Möglichkeiten geben und dieses keine Möglichkeiten geben, drückt sich aus in konkreten Sachen, in wie ist die Versicherung organisiert, wie ist der Zugang zu ärztlicher Hilfe, zu Bildung und so weiter organisiert. Vielleicht geht es auch um den Zugang zu Luxusgütern, vielleicht geht es um den Zugang zu einem Arbeitsmarkt, vielleicht geht es darum, dass der Arbeitsmarkt falsch organisiert ist. Das sind alles konkrete Forderungen. Natürlich kann man das dann abstrahieren und wir im Hauptamtprogramm von ORF 1, ORF 2 kriegen dann die Abstraktion im dritten Glied mit, über 3 Minuten. Wo uns dann kurz gesagt wird, ja, das ist das aufstrebende junge Bürgertum in Ägypten gewesen, das nicht genug Möglichkeiten für sich gesehen hat. Aber das hat konkrete Zusammenhänge, da geht es um konkrete Zusammenhänge, da wird es wohl konkrete politische Ziele gegeben haben, die über allgemeines Ungerechtigkeitsempfinden hinausgegangen sein werden.
Ja?
Da bin ich mir ziemlich sicher. Also
es hat sich natürlich gemischt mit, also, ja, schon.
Und jedes andere Ding, also die Muslimbrüder, die ja jetzt tatsächlich zum großen Unglück Ägyptens und der Welt den Präsidenten stellen.
Das ist ja zum Beispiel was, das frage ich mich, wieso ist das passiert?
Ne, das ist ein faschistischer Todeskult.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht.
Die.
Du meinst, du kannst dir das Existieren von faschistischen Todeskulten nicht erklären?
Nein, das kann ich mir erklären. Ich meine, der Punkt ist eben, also, die haben ein funktionierendes politisches Narrativ, das ihre Identität stiftet. Und zwar eine Vorstellung vom guten Leben, das halt die Masse kennt und aus irgendeinem Grund auch bei den einfachen Arbeitern und Bauern die Idee einpflanzt, dass die Religiösen wohl weniger korrupt wären als die, die bis jetzt an der Macht waren.
Ja, weil das tut es ja nicht. Die Religiösen sind genauso skrupellos wie die anderen.
Ja, das, also mein zum Beispiel der Markt, der Bicycle Markt, der mit Leuten gesprochen hat, die aus Ägypten, warum die Leute glauben, dass die, also warum die Leute die muslimische Bruderschaft sozusagen wählen und sagen, also die Freunde von ihm, die halt gebildet sind, glauben, dass doch viele Leute denken, die sind wenigstens religiös. Ja? Die sind wenigstens religiös, also müssen sie einen Mindeststandard an Moral haben, müssen besser sein.
Also wie bei uns die ÖVP. Der Schüssel ruiniert zwar die Volkswirtschaft von Österreich, aber er fährt zum Urlaub ins Kloster, also ist er irgendwie okay.
So was in der Art.
Ja.
Und das gewinnt halt Wahlen.
Mann, ja, Todeskult.
Ja, aber es gewinnt eben Wahlen. Und das ist sozusagen
ein einleuchtender Narrativ. Und da sind wir bei dem Fall, dass vieles von dem, was der Mensch tut, wie zum Beispiel einen Schaß wählen,
ja,
nicht aufgrund von Empirie und Faktenbeobachtung zustande kommt,
ja,
aber mit Hilfe von Empirie und Faktenbeobachtung, wenn es denn pressiert, beschreibbar ist. Und in dem Fall ist es beschreibbar und dann kommst du auf solche Ergebnisse wie Perspektivlosigkeit, der Arbeiterklassen und der Unterschichten, das Bedürfnis, sich gegen jemanden abzugrenzen, der noch weiter unten steht, das Bedürfnis, ein verloren geglaubtes, besseres Früher zu rekonstruieren, das es in der Art und Weise nie gegeben hat, Täter-Opfer-Umkehr im Umgang mit der eigenen Geschichte und im Umgang mit Ereignissen im eigenen Land, die in Frage stellen, was man selber ist und was man selber hat, die verzweifelte Rekonstruktion einer Identität aus irgendwas, egal was, Hauptsache Identität. Und wenn das notwendig wird, dann kommst du eben im Fall in Indien in die Situation, dass es Massenvergewaltigungen gibt und die Polizei das gar nicht so weiß Gott wie schlimm findet in den meisten Fällen. Abgrenzung nach unten, der Frau muss es noch schlechter gehen. Was hat die im öffentlichen Raum verloren? Die hat ein Schaut nicht so aus, als ob sie eine größere Arschkarte gezogen hätte als ich, also muss ich sie an ihrem Platz runterstutzen. Oder du hast das Phänomen in dieses Wir in manchen arabischen Staaten, aber insbesondere in Gaza. Wir gegen die Juden und im Zweifelsfall ist es gut zu sterben, um Israel von der Landkarte zu tilgen. Du hast ein ähnliches Narrativ bei manchen fundamentalistischen Siedlern von Israel und manchen evangelikalen Christen in den USA, die sagen, wir müssen das ganze biblische Land Israel nur mit Juden besiedeln, damit Jesus Christus wiederkommt und die Apokalypse kommt. Und deswegen, das ist der Grund, warum wir evangelikale Pastoren die Republikaner wählen, die glaubhaft versichern, dass sie alles dafür tun werden, dass dieser Krieg weitergeht, weil wir wollen, dass der Weltuntergang kommt. Das gibt es als Erzählung.
Ja.
Und alles dieses kannst du aus wirtschaftlichen Beobachtungen erklären. Das kannst du psychologisch erklären, das kannst du soziologisch erklären. Das ist zwar irrational, aber das kannst du erklären. Das Narrativ ist nicht die Matrix, anhand derer wir was verstehen. Das Narrativ ist hier die Eiterbeule. Das Symptom, welches aufgestochen und behandelt gehört.
Ja? Ich
habe jetzt diese Beispiele genommen.
Es gibt gefährliche der Punkt ist einfach, das Narrativ, die politische Narrative sind gefährlich, weil sie effizient sein.
Manche sind
gefährlich, weil sie schlicht und einfach effizient sein können, weil sie sowas ähnliches wie einen Wert oder eine Identität einfach erschreckend effizient kommunizieren können. Deswegen auch sozusagen oft die Erkenntnis, dass das halt jetzt, also in manchen Reden über Politik redet man ja sozusagen, kann der Präsident sein Narrativ über die Sozialversicherung anbringen oder nicht?
Nun handelt es sich bei dem, was du da beschreibst.
Kann man dem Narrativ der Alternativlosigkeit auskommen oder nicht?
Ich verstehe dich schon. Es handelt sich dabei, wie amerikanische Medientheoretiker sagen, die ich jetzt nicht weiß zu zitieren, aber ich weiß, das Wort fliegt rum, um Horse Race Journalism. Also um Journalismus, der sich nicht mit der Frage beschäftigt, was richtet dieses und was richtet jenes Sozialversicherungsmodell an, sondern mit der Frage, wer hat jetzt gewonnen, der Präsident oder das oppositionell dominierte Repräsentantenhaus? Wer hat gewonnen?
Ja.
Das ist immer die Frage. Und Journalismus, der das tut, geht auf die Narrative. Das ist klar.
Ja.
Und man nutzt uns just dieser Journalismus nichts.
Wieso nicht?
Weil je mehr Horse Race die Wellen füllt und die Zeitungsspalten, desto weniger Gelegenheit habe ich als normale Zeitgenossin mit einer halben Stunde täglichem Nachrichtenkontingent, mehr ist nicht drin, desto weniger Gelegenheit habe ich also als solche, mich über die Inhalte zu informieren, mich wirklich schnell zu informieren, was sind jetzt die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Sozialversicherungsmodellen. Und damit ist die Forderung der Pariser Kommune und damit der Blaupause der modernen Demokratien konterkarikiert. Diese Forderung, die sagt, es ist die Aufgabe der Wähler, ihre Kandidaten zu kennen und nicht die Aufgabe der Kandidaten, sich erst vorzustellen. Es ist die Aufgabe der Wähler, zu wissen, worum es geht. Und nicht die Aufgabe der Kandidaten, den Wählern Honig um den Bauch zu schmieren.
Ich habe einfach ein bisschen ein Problem mit dem Idealisieren des Individuums, das selbst denkt, weil Denken passiert nicht allein, Denken passiert gemeinsam, Denken passiert im Diskurs. Und die Frage ist...
Habe ich ja gerade gesagt, soziologisch beschreiben, psychologisch beschreiben.
Und die Frage ist schlicht und einfach, also wir sind nicht besonders gut, einen Volksdiskurs zu organisieren.
Wir zwei jetzt, oder?
Also die Menschen im Allgemeinen. Also es gibt wenige, es gibt ab und zu mal Stellen, wo es gelingt. Aber meistens ist es einfach ein Wiederholen, also man kommt nicht weiter, es ist unbewegliches Wiederholen von irgendwelchen alten Überzeugungen.
Das ist das, was ich nicht verstehe.
Ja?
Also einerseits, wenn diese Arbeit von dieser Kollegin, mit der wir hier begonnen haben heute, wenn diese Arbeit nicht einfach nur eine neue Theorie der Literaturwissenschaft begründen will. Ist sie Literaturwissenschaftlerin oder was ist sie?
Philosophin.
Philosophin, okay, ja, die darf alles. Aber wenn diese Arbeit nicht Literaturwissenschaft sein will, sondern irgendwas anderes, dann muss sie vor Augen haben, oder bist das nur du, vor Augen haben, ein politisches Wir, welches sich der Diskurse und der narrativen Struktur der Diskurse bewusst wird und steuert.
Das bin nur ich.
Das bist nur du. Okay, dann geht meine Kritik, welche jetzt folgt, an dich und nicht an sie, die okay. Kollegin, zu der wir natürlich einen Link setzen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich freue mich auf dieses Buch auch. Also, dieses Wir. Erstens, Christian, wer ist es? Du sprichst immer so taxfrei vom Wir, das nicht erst heute. Wir, das irgendwas tun muss, als wäre dein Zugang zu den Hallen der Macht gesichert. Unser Zugang, lieber Christian, die wir Würsteln sind, zu den Hallen der Macht, ist nicht gesichert. Natürlich kann sich jeder im Goldenen Westen um die Zulassung zu den Hallen der Macht bewerben.
Das spielt keine Rolle. Alles, was ich sage, stimmt in dem Moment, wo mehr als 5 Leute in einem Raum zusammen sind und sich auf irgendwas einigen wollen.
Ja, aber erst wenn es dann 7 Millionen sind und wenn jemand dabei ist, der befugtermaßen Steuergesetzgebung und Arbeitnehmerrechte formulieren darf, wird es richtig interessant. Weil das sind dann die Phänomene, die langfristig auf das Leben aller, damit auf das Bewusstsein aller, damit auf die Frage, was es bedeutet, dass alle Menschen sind, zurückwirken. Egal, das ist das eine, die Frage, wer ist das Wir?
Das Lustige ist, wir haben ja wirklich, also es gibt ja noch einen Elephant in the Room.
Na, warte mal, ich wollte noch kurz,
das aber eine ist das Wir. Erst zuvor.
Das eine ist das Wir und das andere ist die Frage, dieses Wir, ja? Mein Wir ist alle Leute, die was schöpfen. Man verzeihe mir den Austriazismus, falls jetzt der Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Deutschwörterbuch in Stockholm sitzt und uns zuhört, aber mein Wir ist alle Leute, die was normal schöpfen. Und das ist jetzt recht willkürlich gewählt. Aber wofür braucht dieses Wir ein Narrativ? Es geht schlicht und ergreifend
darum. Dieses Wir hatte lange ein Narrativ und das ist kaputt gegangen.
Ja, das ist richtig. Das ist der Elefant im Raum, meinst du?
Ja.
Aber ich wollte eigentlich nur anmerken, man braucht dieses Narrativ nicht. Es geht einfach darum, dass jeder auf der Welt nur zum Fressen hat und aus.
Nein, nein.
Da brauche ich nicht ein Narrativ. Wenn einer nichts zum Fressen hat, das ist nicht nur prä-vernünftig, das ist auch prä-narrativ. Wenn ich wen sehe, der nichts zum Fressen hat und ich sehe, ich kann sinnvoll helfen, wird jeder helfen. Wollen. Und die Aufgabenstellung ist, dass niemand verhungert. Aus! Da brauche ich kein Narrativ dafür. Also denke ich jetzt, oder bin ich jetzt blöd, sehe ich irgendwas nicht?
Es gibt Narrative, die viel, viel älter sind und viel, viel weiter verbreitet. Vielleicht.
Ja, ich habe gehört, dass es Bergtäler in Kärnten geben soll, wo auch der Tourismus noch nicht hingekommen ist. Ich habe es bis jetzt nicht geglaubt. Aber ich verstehe wirklich nicht, wofür wir, wenn die Aufgabenstellung lautet, das Allgemeinwesen so zu verwalten, dass das Leid minimiert sei, wofür ich da ein Narrativ brauche.
Es geht nicht immer nur um diese Frage. Es geht oft tatsächlich um die Frage, wie wir leben wollen. Und ich sage einfach nur, auf diese Frage, wie wir leben wollen, kannst du auf unzählige Geschichten, auf Filme und auf ästhetische Ästhetiken, um die sich popkulturelle Phänomene scharen, aufzählen.
Oder?
Aber ganz wenige Theorieidentitäten oder wirkliche Klassengefühle oder irgendwas.
Ganz einfach. Wie willst du pränarrativ leben?
Bitte was? Prä? Was
meinst vor du? Vor dem Narrativ und vor der Theorie. Wie willst du vor allem Narrativ und vor aller Theorie leben? Wie willst du leben, wenn du auf die Welt kommst? Lang! Sicher! Geliebt! Aus!
Ja, aber Stefan, das musst du doch auch wissen, dass sozusagen ein Individuum, das lang, sicher und geliebt leben will, keine Gesellschaft nur aus den Bedürfnissen aus gründen kann, wo das für die größte Zahl.
Ja, aber wir können eben für wie man leben will, braucht man eben kein Narrativ, weil es dieses Ding gibt, auf das wir uns, glaube ich, alle einigen können. Und da brauchen wir dann kein Narrativ, sondern da reicht dann Empirie. Aber.
Nein. Nein.
Na doch.
Nein, nein.
Na doch, es ist ganz einfach. Wie leben 1000 Menschen im statistischen Schnitt länger, wenn sie Masern geimpft sind oder nicht? Die Antwort ist, wenn sie Masern geimpft sind, also impfen wir alle Masern. Fertig. Da brauche ich kein Narrativ dafür. Das ist ein Automatismus. Das Narrativ kommt erst an den Punkt zum Tragen, wo es darum geht, wofür leben wir. Nicht wie, sondern wofür. Wofür da ist dann die Antwort.
Ist Sinn, oder wie?
Wäre jetzt mein Zugang dazu, würde ich so sagen. Und da ist dann die Antwort, also mein Zugang wäre dann, dass es eine vernünftige Alternative zum Dschihad gibt und eine vernünftige Alternative zum möglichst viel Geld verdienen an der New Yorker oder Londoner Stock Exchange. Ja, da gibt es eine vernünftige Alternative.
Die man sozusagen durch Argumenten glaubwürdig machen kann und sozusagen auch zu einer alternativlosen, weil Vernunft nur zu einem Ergebnis kommen kann.
Weil sie sich in Übereinstimmung mit dem Naturgesetz befindet. Das Naturgesetz im Sinne von Darwinismus, das Naturgesetz, das
betrachtet das Überleben der Spezies. Aber das ist halt idealisiert.
Das Überleben der Spezies.
Wir erleben jetzt, seid's doch endlich mal alle vernünftig, überhaupt nicht als sozusagen Statement, dass der Streit jetzt fertig ist.
Nein, das erleben wir.
Sondern da fängt er an.
Ja, er fängt deswegen an, weil es ein Großteil der Menschheit, eben wie gerade, oder ein Großteil der Menschheit möchte ich nicht sagen, aber vielleicht 45% der Menschheit gerade auf dem Weg Richtung faschistischer Todeskult befinden, in der einen oder anderen Weise.
Nein, das tun sie
ich
ja
meine,
nicht.
Ich meine mit faschistisch jetzt etwas Technisches. Ich will damit nicht sagen, dass wir SA in Zweierreihen marschieren befürchten müssen. Also für mich fällt ein Großteil der Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker darunter. Oder für mich fällt ein Großteil der religiösen Fanatikerinnen und Fanatiker darunter.
Ja, aber das nimmt doch nicht zu.
Es ist nur
immer noch so schlimm, wie es war. Und es war vielleicht zwischendurch mal weniger schlimm.
Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir eigentlich über was ganz anderes diskutieren müssten. Okay. Nämlich darüber, ob wir dem Kapitalismus, wie du das tust, zutrauen, das Elend der Menschheit auf lange Sicht zu minimieren. Oder, wie ich das tue, ob wir behaupten, der Kapitalismus produziert immer noch geschissenere Widersprüche, während er die alten aufhebt.
Ja, bis jetzt hat er es nicht gemacht.
Also, das wäre jene andere Diskussion.
Ja, das wäre ja, aber das ist natürlich auch, ich sage ja sozusagen, die Art und also die Form von was eben tatsächlich die linke Auffassung von einer geschichtlichen Entwicklung und von der Dynamik des Kapitals ist, hat für mich noch nie, ich habe es noch nie geschafft, sie irgendwie in die Sphäre von begründeten, faktenbasierten empirischen Wissen zu schaffen. Es war immer eine Geschichtsphilosophie.
Siehst du, und der
Unterschied? Ein Narrativ.
Ja, das eine ist ein Narrativ, nämlich ein Gespenst geht um in Europa und yada yada. Das andere aber, nämlich die Beschreibung dessen, wie Kapital sich bewegt, darfst du getrost unter empirisch verbuchen. Der Grund, warum der Kapitalismus so unglaublich unpackbar geworden ist seit 89, 90, ist, dass ungefähr ab 1993 ein Riesenhaufen von Leuten auf die Börsen und auf die internationalen Finanzmarktplätze geströmt sind, die Marx gelesen haben als Kritik, also gelernt haben als Kritik am Kapitalismus, an den Hochschulen in Moskau, in Berlin, in Warschau, und die dann nach dem Untergang des Kommunismus ihn verwendet haben als eine Bedienungsanleitung. Also nicht als Kritik, das was Marx im Kapital beschreibt, sondern als wie setze ich Kapital ein, auf das es sich schrankenlos mehrt, wie mache ich das denn und so weiter. Ja? Also ich glaube, du darfst die Beschreibung dessen, wie Kapitalismus funktioniert.
Also du meinst, dass die Russen, die Polen und die
Deutschen und überhaupt alle, die
Ostdeutschen,
wirklich, dass die wirklich
die Börse dominieren?
Nein, nicht, dass die dominieren nicht die Börse, aber ein Haufen von Leuten, die Marx gelesen haben, vor dem Hintergrund, das ist die Kritik des Kapitalismus, wir lesen hier, wie der Kapitalismus in Reinform Arschloch wäre, wir lernen ihn zu kritisieren und zu zeigen, warum das schlecht ist. Und dann waren eben geschichtliche Hoffnungen 89, 90 blamiert. Und ein Riesenhaufen Rohstoffe, ein Riesenhaufen Zeug, ein Riesenhaufen Volksvermögen lag rum. Und wer hat sich denn zuerst angeeignet? In einem unglaublichen, gewaltsamen Akt primärer Akkumulation, Mafiabildung, Landgrabbing. Natürlich die diese Wirtschaftstheorie als Bedienungsanleitung intus hatten. Du kannst die ganzen russischen Oligarchen und tschetschenischen Warlords und was es da alles gibt, so denke ich doch recht deutlich, auf einzelne Klassen und Seminare in Marxismus-Leninismus an der Hochschule, an der Hochschule von Moskau von 1985 zurückverfolgen. Ja? Und lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich gibt es das geschichtliche Narrativ des Marxismus, das im Wesentlichen dadurch zu einem Narrativ wird, dass vor allem die besonders treuherzigen Marxistinnen und Marxisten diesen Gedanken einbauen. Die Geschichte marschiert eh von ganz alleine auf ihren Fortschritt zu, auf die Menschheit, auf die Erlösung der Menschheit in der klassenlosen Gesellschaft. Das passiert von ganz alleine. Ja, das ist natürlich Unsinn. Ja? Wie auch Marx selber gewusst hat, dass das Unsinn ist. Ja? Da gibt es dieses wunderschöne Zitat, wo er sagt, ja, also dieser Klassenkampf wird beendet, entweder durch die Erringung der klassenlosen Gesellschaft oder den Untergang der beiden streitenden Parteien. Also die Möglichkeit, dass das alles für nichts war, kommt bei Marx vor. Marx sagt nicht, hier kommt Paradies, passt schon. Ja? Mit dem auch sei. Was wollte ich eigentlich sagen? Mir ist es darum gegangen. Worum ist es mir gegangen? Das ist jetzt das vierte Achterl weiß hier.
Ja.
Worauf wollte ich hinaus?
Ach, ich glaube, es ist schon irgendwie. Ich weiß nicht mehr, worauf du hinaus wolltest. Ich habe das Gefühl, dass der Punkt aber passiert ist. Was ich eigentlich noch sagen will, ich finde die Vorstellung, dass Erfahrung in Erzählungen kodiert ist, die manchmal die Form einer gefährlichen Verschwörungstheorie hat, manchmal die Form einer guten Geschichte, manchmal die Form von einer schönen Verpackung für gut begründetes Wissen oder Werte, dass das tatsächlich nicht so ein sozusagen ein Behelfsding sein muss, wenn die rationale, argumentative Vernunft nicht mehr wirkt, sondern dass man sozusagen ein bisschen die Tore aufmachen soll zwischen den beiden Formen, dass man, wo es möglich ist, Erzählungen, Narrative sozusagen versucht zu bewerten im Sinne von vielleicht eines Nutzens und sie vielleicht versuchen dann auf eine höhere Ebene von Wissen zu heben, mit wo man sie auf Fakten basieren kann, aber auch andersrum, dass gutes faktenbasiertes Wissen auch zu einer Erzählung werden kann, mit der man legitimerweise, finde ich, auch politische Entscheidungen legitimieren darf.
Ja.
Ich will, dass sozusagen die Grenze zwischen argumentativem Wissen und narrativem Wissen etwas diffusiver gesehen
und
haben.
Was du jetzt gesagt hast, klingt zum ersten Mal, seit wir über dieses Thema reden, und das ist länger als diese eine Stunde, liebe Hörerinnen und Hörer des Pflaster, klingt zum ersten Mal nicht so, als würde dir unter Narrativ im Wesentlichen das vorschweben, was Hollywood und der 24-Hour-News-Cycle produziert, sondern als würde dir vorschweben, dass die Akademie sich der Frage annimmt, wie müssten denn Narrative aussetzen, das.
Ja.
Da bin ich voll bei dir.
Auch das.
Und ich meine, warte mal kurz, ich wollte jetzt nur anmerken, dass mir inzwischen wieder eingefallen ist, worauf ich vorher hinaus wollte. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass ich einen Vorschlag in diese Richtung zu machen habe, welches Narrativ in Übereinstimmung ist mit dem, wenn man so will, wo Vernunft gar nicht auskommt, ja? Innerhalb des wissenschaftlichen Weltbildes, als Alternative auf den religiösen Unfug und als Alternative auf den Todeskult und die verschiedenen Todeskulte.
Mhm.
Nämlich Raumfahrt.
Ja, bisschen, aber nicht nur.
Naja, stell dir vor, jetzt hat die Curiosity einen Penis auf dem Mars gezeichnet. Die Hörerinnen und Hörer, die dieses Pflaster aus dem Archiv heraus verfolgen oder vermittels einer Zeitmaschine aus der Vergangenheit, ja, jetzt ist natürlich lustig, was an diesem Satz mit der Zeitmaschine aus der Vergangenheit sicher nicht stimmt, aber egal. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr nicht gerade heute zuhört, Curiosity ist jene Sonde, jener Roboter, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von NASA auf den Mars geschickt haben, wo er diverse Forschungen anstellt, und das finden wir total super. Ein verdammtes Auto von der Erde fährt über den Mars. Und bei einem Wendemanöver, bei einem 4-Punkt-Wendemanöver im roten Mars-Sand, hat eben Curiosity es fertiggebracht, das zu zeichnen, was sich jeder dritte Hauptschulklässler auch vorstellen würde, auf den Mars zu zeichnen, wenn er die Gelegenheit erhalten würde. Nämlich, die Form von diesem Wendemanöver ergibt halt genau zwei Hoden und einen phallischen Schaft. Den haben wir als Menschheit auf einen anderen Himmelskörper gezeichnet. Ist das nicht geil? Ist das nicht unglaublich?
Ja.
Und Raumfahrt ist tatsächlich so, also mein Zugang ist der, ich habe eben diesen Spruch gehört mal. Jedes Mal, wenn ein größerer Meteorit einschlägt, ist das Universum, das uns fragt, na, wie weit seid ihr mit dem Raumfahrtprogramm?
Ja,
also Raumfahrt steht in völliger Harmonie mit der Selbsterhaltung der Spezies. Mit der Erhaltung der Spezies. Der Bündelung der Ressourcen und den Anforderungen des vernünftigen Umgangs miteinander, des zivilisierten Umgangs miteinander. Du kannst nicht alle Humanressourcen ausschöpfen, die nötig sind, wenn du mit Leuten scheiße umgehst. Egal, was das im Einzelnen bedeutet.
Okay.
Es muss jeder Mensch die Gelegenheit haben, ein erfülltes Dasein zu führen.
Ja. Aber vielleicht am Schluss noch.
Haben wir nicht genug Physiker?
Ich finde, der Punkt, warum ich narratives Wissen als Begriff mag, ist, weil Wissen hat dieses Ding in sich drin, es kann verbessert werden, ausgeweitet und vermehrt werden. Und deswegen, das Wort hat schon diese Bedeutung auch drin. Wissen hat die Eigenschaften.
Wissenschaft hat die Eigenschaft. Es kann jemand wissen, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat. In 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag geruht hat. Wissenschaft als Institution hat die Eigenschaft, zur Selbsthilfefähig zu sein.
Die Definition von Wissen, müssen wir das auch noch machen?
Nein, müssen wir nicht, aber okay, sagen wir Wissen in deinem Sinn. Wissenschaft. Okay, ja, gut. War nur mein Einwand. Ich finde nicht, Wissen hat diese Eigenschaft.
Ich glaube schon.
Okay.
Und würde eben sowas Ähnliches wie ein Fortschrittsbegriff in die Literatur zurückbringen.
In die Literatur? Also nicht in die Forschungsliteratur, sondern in die Literaturliteratur?
Mhm.
Nochmal, bitte. Bitte. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Wenn Literatur narratives Wissen verhandelt,
ja,
kann dieses Wissen auch bewertet werden und vermehrt werden. Und es gibt dann sowas Ähnliches wie einen Fortschrittsbegriff für Literatur.
Ja, natürlich.
Deswegen mag ich's.
Buchtipp der Woche in diesem Zusammenhang, liebe Hörerinnen und Hörer, Dietmar Dart, der Implex. Ein ebenso himmelblauer wie 1000 Seiten langer Ziegel, der versucht, einen Roman über den Begriff des Fortschritts zu schreiben. Dietmar Dart und Susanne Kirchner, muss man dazu sagen, sind zwei Autoren, eine Autorin, ein Autor. Lesenswert nicht so sehr als ein langes Ding, sondern lesenswert als Lesebuch, das man immer wieder mal aufmacht, um ein Kapitel zu lesen. Voll von gewagten Behauptungen, die nicht alle ganz eindeutig belegt werden. Aber bemüht darum, eine riesengroße Materialsammlung zu liefern zu dem Grundgedanken, der da lautet, Aufklärung habe sich entwickelt, nicht weil sie wahr wäre, weil sie richtig wäre, weil sie von vornherein recht gehabt habe, sondern Aufklärung habe sich just entwickelt, immer entlang von gerade passenden Unwahrheiten, Fehlerhaftigkeiten, in denen implizit wiederum was anderes drin gesteckt wäre, eben der Implex des Titels. Dieses Buch, der Implex von Kirchner und Dart, ist ein Buch, das nicht genau weiß, ob es Literatur sein will oder ob es Philosophie sein will oder ob es so etwas wie eine Pflasterfolge auf 1000 Seiten und Norddeutsch sein möchte. Ist dementsprechend leicht anstrengend.
Das wusste ich bis jetzt noch nicht.
Okay. Ist aber spätestens an der Stelle ausgesprochen lustig, wie Dart, und es muss wohl Dart an dieser Stelle sein, anfängt, eine Hierarchie der besten Science-Fiction-Filme zu argumentieren. Und zwar wirklich wortreich zu argumentieren, warum dieser Science-Fiction-Film besser ist als jener. Und dieser Science-Fiction-Roman besser ist als jener. Das ist der Buchtipp der Woche. Lieber Christian, ich glaube, wir können gerade von dem Fenster hier beobachten, dass es eine sehr, sehr knapp am Vollmond vorbeischrammende Finsternis gibt. Also gerade so eine Delle ist heute eine Teilfinsternis.
Das weiß ich nicht.
Was? Es schaut so aus, gerade hier, wenn du raufschaust. Mhm. Na, hier, zwischen den... Inzwischen auf der, links oben, ja, die Delle. Schaut so aus wie gerade der Rand von einer Teilfinsternis, die man wohl besser sehen kann in Kroatien und Serbien oder so.
Ich glaube, es ist eher konsistent mit einem noch nicht ganz vollen Mond.
Nein, der schaut anders aus.
Okay.
Das ist ja zu gerade Linie. Egal. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir ein Vergnügen. Die nächsten paar Wochen, so möchte ich mich jetzt schon entschuldigen, könnte es etwas chaotischer werden mit dem Datum und der verlässlichen Tonqualität unserer Ergüsse. Weil der Schmitzer sich auf Reisen begibt und wir noch nicht das richtige Format gefunden haben.
Okay, ja, dann war's das für heute.
Was das für heute? Du willst nur noch Schluss machen hier.
Bitte?
Du willst nur mehr Schluss machen, fertig.
Nein,
machen.
Wir können schon weitermachen.
Dann müssen wir eh nicht.
Das hat so geklungen.
Als ob so neugierig. So. Ha, endlich, Ruhe.
Na, ich hätte gerne noch ein Thema.
Ich hätte auch gerne noch ein Thema. Wir sind schon eine Stunde, ja, eine Stunde und 5 Minuten geredet.
Da hast du das auch nicht extra weh, komm.
Nein.
Was gibt's noch?
Was gibt's noch? Nix. Fast schon.
Nix.
Nix. Ah, doch, vielleicht gibt's noch was. Den Umstand sollte man gebührend würdigen, dass in Tirol Landtagswahlen sind. Und wie es Grissemann und Stermann vor einigen Tagen auf den Punkt gebracht haben, allein die ÖVP mit 5 verschiedenen Listen antritt.
Die ÖVP mit 5 verschiedenen Listen.
Also es gibt die ÖVP, es gibt die Liste Fritz, es gibt dann noch eine Liste Dings, es gibt eine eigene Liste Bürgerliste Innsbruck. Das sind alles verschiedene Abspaltungen derselben bürgerlichen Blase.
Ja.
Also diesen Umstand, dass Abspaltungen und Splittergruppen nicht mehr ein Exklusivrecht der Linken und der Alternativen sind, sondern dass inzwischen auch die beiden harten Machtinteressen von seit 50 Jahren an der Macht befindlichen Seilschaften zu Spaltungen in Parteien und Wahllisten führen können. Hurra!
Ja. Gut sehen.
Und ich weiß nicht, bist du noch ein eingetragener Student, lieber Christian?
Nein, nicht mehr.
I'm going out on a limb hier und nehme an, dass unsere Hörerinnen und Hörerschaft aus mehr als der Hälfte Studentinnen und Studenten besteht. Und wie ihr wisst, ihr Lieben, also genau zu euch spreche ich gerade, sind ja ÖH-Wahlen. Jetzt bald. Ich weise auf den Umstand hin, dass die Fachschaftsliste Österreichs, oder wie sie heißen, Flug, die Fachschaftsliste unabhängiger Gummis oder so, Entschuldigung, die Koalition mit der ebenso wo angrenzenden wie unpopulären, nicht CV, sondern wie heißen sie tatsächlich, Aktionsgemeinschaft, also den ÖVP-nahen, erst eine Woche vor der Wahl beendet hat. Mit der Begründung, man habe die Kollegen von der Aktionsgemeinschaft dabei ertappt, wie diese Wahlplakate anderer Fraktionen eingesackelt hätten. Am Campus der Uni Wien. Aber, liebe Fachschaftslisten, Leute, eine Woche vor der ÖH-Wahl die Koalition beenden, die ihr einige Jahre lang getragen habt und glauben, dass die Studentinnen und Studenten euch für was anderes halten, als die Räuberleitermacherinnen und Macher der Aktionsgemeinschaft, ist dann doch etwas naiver, als euch, liebe Soziologen, liebe Jus-Studenten und liebe Biologen der Fachschaftsliste, eigentlich anstünde. Ja, so viel zur ÖH-Wahl. Hast du dazu eine Meinung, lieber Christian, der du mehr mit den Unis de facto zu tun hast als ich?
Nö.
Was hast du gewählt, wie du noch Student warst? Flugis oder?
Ich weiß nicht, ich glaube auf Gras. Aber der Flug, war das Flug? Wirklich? Hättest du nur in den Flug gehen?
Wo warst du? Du warst nicht Montan, du warst Graz, oder?
Ich war auf Tuni Graz und ich auch in den Studentendings. Also ich habe mich immer sozusagen bei den, am ersten noch bei den Studentenvereinigungen zuerst mit den sozialdemokratischen Wurzeln zu Hause gefühlt und dann noch nicht mehr genau gewusst. Aber, ja.
Du hast 30 Jahre österreichische Ideengeschichte.
Ja, ich meine, ich fand das ja zum Beispiel dieses Erleben von politischer Identität als Schulsprecher fast als am verstörendsten.
Also Schulsprecher?
Ich war Schulsprecher, kurz.
Von was?
Von Kanarigasse.
Warst du Union oder warst du AKS?
Na, den Schulsprecher, wenn du Schulsprecher gewählt hast, musst du dich ja noch nicht entscheiden. Aber die Entscheidung fiel im Wesentlichen an der ersten Schulsprecherkonferenz, wo man sich dann aussucht, wo man sich hinsetzt.
Also du warst nicht zuerst.
Ich hatte keine Ahnung,
Schülerinnen oder der
keine Ahnung, was es gibt. Schulsprecherkonferenz, wo setze ich mich hin, wo kenne ich mich aus, wo glaube ich, kann ich mit den Leuten reden. Ich hatte nicht die geringste Vorbildung, was für Vereinigungen es gab.
Okay, lustig.
Und habe sozusagen eine rein ästhetische Wahl treffen müssen.
Und da bist du bei den AKS-Lern wahrscheinlich gesessen.
Natürlich.
Sehr schön.
Ja, also das ist ein Erlebnis, das ich sicher irgendwie auch prägend war. So. Ja.
Okay. Ich hab geglaubt, man muss zuerst schon Mitglied einer Fraktion sein.
Nein.
Okay. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, gute Nacht, passt auf euch auf, sagt uns, was ihr vom Narrativ haltet. Schönen Abend.
Okay.
Gute Nacht, Christian.
Gute Nacht.